Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 706. Heute mit dem Rückblick auf die erste Nacht vom WWE SummerSlam 2025. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, Kai, die erste Nacht des SummerSlams liegt hinter uns. Wir haben uns das beide heute Morgen angeschaut. Wir haben uns also nicht die Nacht um die Ohren geschlagen, sondern sind zeitig aufgestanden, haben uns das da angeschaut. Weil ich bin ehrlich, ich habe es versucht live zu schauen. Ich bin innerhalb der ersten 20 Minuten eingeschlafen. Obwohl Cardi B sich wirklich redlich Mühe gegeben hat, mich mit Gekreische wach zu halten, wenn man ehrlich ist.
Ja, ich habe es genauso gemacht natürlich. Ne, hast du schon gesagt, morgens geguckt, weil auch da, ich gucke da rein, denke mir, klar, diese Intros mittlerweile, die finde ich eigentlich ganz cool, auch wenn da jetzt irgendwelche Influencer, Celebrities sind, die ich nicht kenne. Sind wir mal ganz ehrlich, wenn da jetzt irgendein Sportkommentator spricht, den kenne ich höchstwahrscheinlich auch nicht von ESPN oder sowas, ne? Und auch da, dieser Drewski, keine Ahnung, ich habe da mal in irgendwelchen Reels gesehen, aber habe ich jetzt auch nichts mit einer Mütze, war trotzdem nicht verkehrt gemacht.
Ja.
Dieses Ding rund um Cardi B, das, also alles, was ich von Cardi B mitbekomme, so, die ist ja eh super reich, von daher ist es eh egal, was irgendein Typ, der nicht ansatzweise super reich, der nicht mal ansatzweise reich ist, der ganz weit davon entfernt ist. Ne? So, ist eh egal, was sie sagt. Es ist den Leuten irgendwie egal. Es gab zwar am Anfang so einen coolen Pop wegen, oh, New York, New Jersey, toll. Sagt irgendwie drei Sätze. Ich habe nur die Hälfte verstanden. Das war alles offensichtlich abgelesen, auch wenn die Sätze nicht kompliziert waren. Das war die absolute Hölle. Und das war dann der Host.
Ja, der Host, die war auch nochmal dann zwischendurch nochmal zu sehen, genauso wie Drewski, der ja hier das Intro gemacht hat. Das hat er nicht schlecht gemacht, muss man sagen. Ansonsten, MetLife Stadium waren wir ja hier zugegen in New Jersey. Wikipedia vermeldet 53.000 Zuschauer, WrestleTix, da waren es ungefähr 48.000, also irgendwo so dazwischen wird es liegen. Auf jeden Fall sehr gut besucht und wie gefiel dir die Kulisse, wie gefiel dir die Bühne, das Drumherum?
Ich sag mal, Schalke gegen Hertha am Freitag waren mehr Leute da, ne? Von daher, juckt. Ich fand die Stage relativ hässlich. Ich fand auch die Trons, das war sehr unkreativ. Das waren einfach drei Trons. Ich glaube, dass auch in der Halle, wenn du so von oben drauf guckst, sieht es besser aus, weil sonst wird er so von unten gefilmt. Dann siehst du diesen Versatz nochmal mehr und dadurch ergibt sich dann selten ein flüssiges Bild, außer du hast halt so Shots von weit weg. Hat mir gar nicht gefallen, wenn ich ehrlich bin, weil da war irgendwie keine Liebe, kein gar nichts drin.
Mir hat auch die Bühne an sich relativ wenig gegeben. Ich finde, dass einige da recht verloren drauf wirkten, weil du ja wirklich viel Fläche gehabt hast, viel Breite, auch viel Tiefe so von der Bühne an sich. Und bei einigen Intros hast du das Gefühl gehabt, so, jetzt kommt erstmal nah genug an die Kamera ran, damit ihr hier überhaupt richtig in Szene gesetzt werdet. Ich war da auch tatsächlich ein bisschen erschrocken drüber, also dass das so wenig ist. Also hat mir auch ist nicht wirklich viel gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast gerade das Stichwort Reichtum übrigens angesprochen. Wir möchten da nochmal darauf hinweisen, wenn ihr uns unterstützen möchtet, haha, damit wir hier so wunderbare Podcasts und auch jetzt den neuen Videocontent hier entsprechend präsentieren können. Natürlich gerne unterstützen auf Patreon und Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaft natürlich ebenso. Jede Woche neue Podcasts, unser Premium-Format, das Magazin, jeden Freitag frisch bei euch in den Podcast-Feed mit den aktuellen Infos aus der Woche, plus natürlich noch weitere Bonusformate. Und da geht nochmal ein Dankeschön raus an den Fabian, der hat uns nämlich jetzt auch nochmal mit einer Jahresmitgliedschaft beglückt. Generell, gerade Patreon jetzt zuletzt gut gewachsen wieder. Und da geht auch nochmal ein Dankeschön an euch daraus, dass ihr hier unsere Arbeit so sehr schätzt und uns unterstützen möchtet. Das ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. Und deswegen sage ich da nochmal ganz, ganz dickes Dankeschön, ne? Dass ihr da auch so scharf auf den Content tatsächlich seid, den wir hier produzieren und dass euch das offensichtlich so gut gefällt. Dafür nochmal Dankeschön. So, Kai, dann würde ich sagen, starten wir los, nachdem wir hier gleich Cardi B runtergemacht haben und die Bühnenbildner gleich mit.
Ja.
Starten wir doch einfach jetzt hier durch in das Matchgeschehen. Es gab den Opener, den wir auch schon in der Preview vermutet haben. Es gab nämlich das Tag-Team-Match zwischen Roman Reigns und Jey Uso und Bron Breakker und Bronson Reed auf der anderen Seite. Also die halbe Bloodline, so nennen wir es einfach mal, gegen Paul Heymans junge Hunde hier sozusagen. Das ganze Ding ist natürlich erstmal wieder in den Yeet Slam oder Yeet Summer, was auch immer, ausgeartet zu Beginn. Ne? Großes Intro hier für einen Jey Uso, der mit reingekommen ist. Und am Anfang geht es dann wild durcheinander. Es gibt eine frühe Klopperei. Reigns und Uso schicken dann beide raus und dann wird nochmal gefeiert, oder? Aber ja. Party, ist ja biggest party of the summer und so.
Das Komische ist, dass dann sogar weil, also zu dem Zeitpunkt war ich noch wach, ne, und kennt ihr das Internet natürlich. Dann war so, ja, was machen die aus Roman Reigns? Wie kann das sein? Der öffnet die Show. Das geht doch gar nicht. Und jetzt muss er da mitjeeten mit dem Yeet-Meister im Yeet-Life Stadium in Yeet Jersey. Also, ich fand das ganz unterhaltsam und ich finde, du hast auch gemerkt, dass auch da Roman und Jay eine gute Zeit hatten. Die Crowd hatte eine gute Zeit. Ich finde auch gerade, ein Opener muss sowas auch liefern, dass du die Leute in die Show reinholst. Deswegen haben wir auch spekuliert, was wird Opener? Und dann, klar, natürlich, ne, wenn da jetzt irgendwie hier Mr. Aura himself rauskommt, Roman Reigns, und dann steht da noch Jey Uso im Ring und macht auch nochmal die Ones in die Luft. Ach, dann lass doch auch Roman mal mitgehen. Ist doch witzig. Also ich finde das jetzt gar nicht so fatal. Generell das Ding, fand ich, war eh sehr klar verteilt. Du hast halt wirklich gesehen, okay, Jay und Roman sind hier ganz klar die Faces, ne? Und Reed und Breaker sind auch ganz klar die Heels, die dann auch wirklich immer so dieses, dann macht doch mal Bronson Reed so richtig das 1x1 des Heelworks mit, ich mach mal hier die 1 in die Luft und Bron Breaker singt Roman Reigns, während er Jey Uso isoliert. Also ich finde, so hat ein Opener zu sein, wenn ich ehrlich bin.
Opener ist eines der wichtigsten Matches auf der Karte, nämlich, wenn man ehrlich ist, das zweitwichtigste. Das ist das, womit du in die Show gehst. Mit dem Opener bestimmst du sehr auf die Stimmung. Deswegen war das auch keine Überraschung, dass wir hier dieses Tag-Match gehabt haben, weil du sofort Stimmung in der Bude hast. Du willst, dass die Leute heißen, die ganze Show reingehen, und so machst du das. Das hat auch nichts mit der Degradierung von dem Roman Reigns zu tun. Ich muss sagen, dass er da so mit seinem Cousin so ein bisschen Mitspaß gehabt hat, passt für mich jetzt auch nicht 100% in den Charakter von Roman Reigns. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass die ja diese Familienbande haben, hast du halt diese natürliche Verbindung. Da kann ich das nochmal so stehen lassen. Ansonsten, du hast es gesagt, ganz, ganz klare Verteilung. Und da ging es ja auch am Anfang schnell los. Wie du schon gesagt hast, ja, da wurde dann noch ein bisschen gefeiert. Und dann wurde aber auch ein Jey Uso relativ fix isoliert mit einer sehr schönen Hot-Tech-Interruption, so habe ich es mal genannt, also diese Unterbrechung, wo es ja wirklich danach ausgesehen hat, als ob hier Jey Uso noch den Hot-Tag schaffen konnte. Vorher ging Bron Breakker mit dieser Clothesline aufs Kommentatorenpult, weil Jey ausgewichen ist. Und dann wollte hier Jey den Hot-Tag zu Roman machen. Aber dann ist, Bronson hat ihn, glaube ich, drin, hat Roman rausgezogen oder runtergezogen vom Apron. Und Braun hat quasi den Jey Uso noch getackelt und so. Das war ganz cool. Und danach gab es dann halt eben den Hot-Tag. Und es ging wirklich, wie du schon gesagt hast, dann irgendwann ganz klassisch einfach hin und her. Und gerade auch, also wie hat es dir hier gefallen, wie die beiden Heels eingesetzt worden sind, also Bron Breakker und Bronson Reed? Haben die hier für dich wie ebenbürtige Gegner gewirkt oder war es dann doch eher Beifang zunächst mal?
Teils. Also ich finde, du hast gemerkt, man hat den beiden auch sehr viel Offense gegeben, gerade dadurch, dass du eine recht lange Jey Uso-Isolationsphase hattest. Also Roman war ja schon nicht lange im Ring, wenn man das mal so runterbricht bei den 21 Minuten. Und natürlich kannst du dann Jey Uso relativ gut isolieren und können auch beide ihre Aktionen zeigen. Auch recht witzige Doppelteam-Aktionen, wie dass Bronson Reed Breaker auf den Rücken nimmt, so Huckepack und jetzt zusammen so einen Splash zeigen, was ich jetzt auch so noch nicht gesehen habe. Fand ich auch ganz unterhaltsam. Und da verschiedene Sachen. Auch dieser eine Tackle draußen, wo Bron Breakker gegen Roman Reigns springt, also wirklich auf Gesichtshöhe, wo ich mir denke, fällt der ein Stück weiter nach links, fallen die beide einfach mit dem Rücken auf die Treppe.
Ja.
Das ist, also generell habe ich häufig dieses Gefühl, dass ein Bron Breakker sehr übermotiviert ist, um es positiv zu formulieren.
Das Wobei man sagen muss, entschuldige, wenn ich das Wort falle, auch ein Roman Reigns war ziemlich motiviert,
Da wollte ich nämlich meine Brücke hinschlagen,
okay,
vor der drüber springt und dann wirklich, also wortwörtlich auch über die beiden springt und dann noch von beiden so halb gepackt wird, aber auch noch diesen Salto selbst durchspringt und das Ganze dann noch okay aussah, weil das hätte auch sonst so in Richtung Taker Shawn Michaels Dive bei WrestleMania gehen können.
Ja.
Da habe ich nämlich auch ganz kurz den Atem angehalten. Das war dann wirklich sehr gut gerettet von allen dreien.
Ja, also das war, also mehr als Overshot kann man das gar nicht mehr nennen, ne? Also er ist halt viel zu weit gesprungen. Man kann sagen, die anderen standen nicht weit genug weg. Also irgendwo hat es auf jeden Fall ein Kommunikationsproblem gegeben auf der einen oder anderen Seite. Zum Glück ist nichts passiert, wie du schon gesagt hast. Er ist hier quasi durchgerollt, mehr oder weniger hat er so einen Flip nach vorne gemacht und dadurch ist da nichts passiert. Aber ich habe da auch kurz den Atem angehalten. Und ich habe den Doppelwopper-Splash genannt. Haben die nicht auch früher mal Heavy Machinery gezeigt oder sowas? Kann das sein?
Boah, das kann sogar sein. Der gute alte Tucky. Ich weiß es nicht mehr.
Ja, ich überlege gerade, aber ich habe das schon, also gerne schwergewichtige Tag-Teams haben das gemacht. Ich habe irgendwie Heavy Machinery im Kopf, aber da könnt ihr uns natürlich auch gerne korrigieren, schreibt es in die Kommentare, wer die Aktion noch gezeigt hat. Eine Aktion, die ich auf jeden Fall sehr mochte, also wir haben mehrere fiese Bumps übrigens gesehen, ne? Auch einen Reed, der durch die Seile getaucht ist hinterher, auch da.
Auch ein bisschen weit.
Ja, also, auch da ein bisschen weit, ja. Ganz genau.
Generell weil die Sprünge,
gerade mit der Knöchelverletzung wieder genesen, ne?
Ja, also die Sprünge alles sehr übermütig.
Ja. Ansonsten hier Tag Team Callbacks. Das hat mir auch gut gefallen, dass gerade die, die eine feste Gruppierung sind, sozusagen diese Tag Team Manöver hier gehabt haben. Wir haben von Braun und Bronson hier auch noch diesen Steiner Bulldog gesehen. Also das ist eigentlich eine Aktion von den Steiner Brothers gewesen.
Ja.
Hat mir auch gut gefallen. Ich hatte, und dann natürlich auch von Roman und Jey Uso später im Verlauf noch den 1D, so als Sahnehäubchen sozusagen. Ich hatte sehr lange das Gefühl, dass gerade ein Jey Uso hier so ein bisschen unter die Räder gerät, der sehr viel, ich sag mal, durchgeprügelt wird und die Arbeit für einen Roman Reigns gemacht hat. Und dann am Ende so, ja, wir müssen auch einen Jey nochmal gut aussehen lassen, ne? Und dann darf der am Ende noch den Pin holen.
Ja, aber das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Dadurch, dass du natürlich die Heels auch irgendwie gut aussehen lassen musst, aber Roman auf gar keinen Fall schlecht auslassen sehen willst, löst sich die Gleichung von selbst. Ja, wer muss dann einstecken? Der Jey Uso muss dann eben einstecken. Und das hast du dann hier auch gesehen. Also trotzdem auch diese Familienbande, sage ich jetzt mal, bei Roman und Jey, die immer wieder durchkam. Zum Beispiel, wo es dann auch den Spear von Bron Breakker geben sollte, wo dann Roman Jey wegschubt und selbst den Spear nimmt, was ja eigentlich gar nicht zu dem Roman passt, den wir sonst so kennen. Sonst war eigentlich immer, hier, ihr alle, ihr nehmt hier die Kugeln für mich und ich staub dann ab. Na, das ist jetzt so der Redemption-Arc des Roman Reigns so ein bisschen. Also dann wieder ganz klar in Face-Richtung. Und auch da, dass man dann auch dann Jey Uso, um mal halt trotzdem zu sagen, der hat zwar den Belt verloren und der ist aber immer noch irgendwie so in Richtung mehr Main-Eventer als Mid-Kader, zumindest von der Präsentation her. Ich glaube, jetzt realistisch würde man sagen, Upper Mid-Kader natürlich, ne, wenn man jetzt sich so die Verteilung anguckt. Aber auch hier, dass er dann jetzt eben noch den Sieg holen darf, weil eigentlich wäre dieses klassische, okay, Jey Uso steckt ein, dann kommt Roman als Ritter in scheinender Rüstung und holt jetzt hier den Sieg fürs Team. Aber dass man dann Jey hier eben den Sieg gegeben hat, auch da natürlich gegen Bronson Reed, das ist auch ganz klar, und nicht gegen Bron Breakker. Das haben wir auch schon spekuliert. Ja, trotzdem kein Sieg für die Bösen. Aber nee. Man hat ja auch spekuliert, dass die vielleicht später nochmal einen Sieg holen, die Fraktion.
Richtig, vielleicht eine Aktion, die man noch erwähnen sollte. Wir haben auch noch das Spear durch die Barrikade draußen gesehen.
Stimmt, ja.
Spektakuläres Ding, auch nochmal diese Running Clothesline von Braun über das Announce Table haben wir auch noch gesehen. Also ich muss sagen, du hast das Finale hier quasi schon quasi kurz erläutert, ne? Jey dann mit dem Spear und dann
und dem Splash
für die drei, genau. Ich finde, das war ein unterhaltsamer Opener. Ich finde, also auch hier gibt denen noch eine Stipulation, dass die da noch freidrehen können. Da kann das ein Weltklasse-Match werden. So war das für mich ein guter Opener. Nicht mehr und nicht weniger und keine großen Überraschungen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber es hat mich sehr gut unterhalten, bin ich dabei.
Ja. Ein recht langes Match dafür, dass es so ein egales Match ist, sage ich jetzt mal.
Ja.
Ich hätte jetzt auch prinzipiell mit 2 Minuten weniger Jey Uso-Isolation leben können.
Ja, aber ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, weil ich habe es gerade angesprochen, es ist schon eines der wichtigsten Matches auf der Karte. Du hast die großen Namen ja wirklich hier. Du hast einen Roman Reigns. Roman Reigns, wenn der mal antritt, soll der auch gefälligst mal lochen. Da soll der auch mal 20 Minuten zu sehen sein. Die Leute wollen
ja, aber also wollte ich gerade sagen, also das ist jetzt aber ein Unterschied zwischen mal lochen und zu sehen sein, weil er stand nur am Ring, während Jey Uso durchgeprügelt wurde, ne?
Ja, das stimmt. Aber manchmal hat er auch was eingesteckt oder ist zu weit gesprungen.
Ja.
Ja, nein, aber ich fand das von der Länge her klar, 1, 2, 3 Minuten vielleicht weniger, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen kompakter gewesen. Ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr Chaos noch gewünscht. Das wäre so ein bisschen was, man hat es probiert, natürlich auch mit einem Bron Breakker draußen, auch mit den Dives, die wir gesehen haben, auch mit natürlich die Barrikade oder die Absperrung, die kaputt gegangen ist. Aber ich hätte mir tatsächlich noch so ein bisschen mehr Chaos einfach gewünscht, ne, weil die Fehde ist jetzt auch schon, die gärt so ein bisschen vor sich hin. Da hätte man hier ruhig auf diese nächste Ebene gehen können. Und dadurch, dass es jetzt auch ein eigentlich ziemlich cleaner Sieg am Ende geworden ist, ist die Story jetzt, also ist noch nicht vorbei, logischerweise. Ich gehe davon aus, dass das weitergehen wird jetzt bei Raw und dass auch die Heels hier dann demnächst wieder mal einen Sieg davon tragen werden. Aber für mich ist es erstmal jetzt eigentlich schon ein klares Ausrufezeichen Richtung Reigns und Uso und die anderen müssen jetzt erstmal wieder quasi die Aggressoren sein an der Stelle. Naja, gucken wir mal, wie das da weitergeht. Trotzdem, das war ein guter Opener, das muss man hier ganz klar sagen. Ja, und damit kleine Unterbrechung hier im Programm, denn wir möchten euch mal wieder unsere lieben Freunde von Holy hier ans Herz legen. Ihr wisst, Holy, das sind verschiedene Getränke in Pulverform. Das heißt, das sind Hydration, Eistee, Energy und auch Milchshakes mittlerweile. Und die Milchshakes kann ich wirklich sehr empfehlen, die sind sehr, sehr lecker. Und da möchten wir einfach nochmal drauf hinweisen, weil es nicht nur natürlich ständig neue Sorten gibt, sondern wir wissen auch, dass einige von euch noch nicht probiert haben. Inzwischen gibt es die nicht nur online zu kaufen, sondern auch verschiedene Supermärkte bieten die an. Da kriegen wir auch sehr oft Feedback tatsächlich zu. So, guck mal, hier kann man Holy kaufen. Und wir haben es schon häufiger gesagt, also wir trinken die auch, wir mögen die auch, Kai. Und da gibt es natürlich auch nicht nur die Einsteiger-Sets, die wir hier schon einige Male angekündigt haben, sondern es gibt auch noch das Mix-and-Match-Verfahren. Was ist das denn?
Das ist dann quasi für die Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt schon mein Einsteigerpaket mal probiert, ich weiß schon, was mir schmeckt und sage jetzt, ich möchte mal eine größere Dose haben, aber ich habe Bock auf Energy, ich habe vielleicht Bock auf einen Milchshake noch dabei oder also ich habe Bock auf Milchshake und auf einen Eistee. Dann kannst du dir selber dein eigenes Bundle zusammenstellen. Und dann dementsprechend kriegst du dann nochmal einen Mengenrabatt, je nachdem, wie viele Sachen du zusammenstellst. Also du nimmst dann die Dosen, auf die du Bock hast, kriegst noch einen Shaker dazu und kannst noch was sparen.
Genau, kannst dir sagen, wie auf dem Fischmarkt, weißt du, kannst sagen, hier, ich nehme das und ich nehme noch das und ich nehme noch das und dies und jenes und am Ende sparst du da auch noch wahres Geld bei, wenn du einfach...
gemischte Tüte, wie damals an der Bude. So einmal von der Nummer 5 und dann nochmal von der Nummer 10 ein bisschen was und dann genauso.
Genau so. Und am Ende sparst du da eben auch noch Geld. Wie gesagt, das ist das für die, wenn ihr noch nicht die Einsteigerpakete geholt habt, auch da klare Empfehlung einfach. Da sind, ich meine, 14 verschiedene Sorten drin. Könnt ihr alle ausprobieren und einmal euch durchprobieren. Wenn ihr das schon gemacht habt, dann schaut da gerne mal bei Mix & Match vorbei. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und vor allem, Kai, lohnt sich das auch noch mehr, wenn ihr unsere Bonuscodes benutzt, weil die kommen auch noch mal oben drauf. Also ihr könnt da quasi mit der Menge sparen und dann auch noch mal mit unseren Bonuscodes.
Genau, denn zum einen mal Headlock 5 für Leute, die noch gar nicht bestellt haben. Dann gibt's einfach komplett pauschal 5€ Rabatt abgezogen. Oder für die Leute, die halt schon häufiger bestellt haben, da gibt's einfach den Code Headlock, dann kriegt ihr 10% auf eure Bestellung.
Genau, das ist gerade bei Mix & Match natürlich schon cool, weil wenn du dann 2 Stück nimmst, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Dann kommst du auch bei mehr rum als bei dem Headlock 5 zum Beispiel. Also schaut da gerne mal vorbei, ist feines Zeug. Gerade jetzt, der Sommer soll ja bald wieder zurückkommen, Kai.
Ich merke nichts davon.
Irgendwann kommt er wieder zurück und dann so ein bisschen mit Eiswürfel mit dabei, schön ein bisschen Sprudel mit dabei, ist immer sehr, sehr fein. Hat mich auch schon über so manche lange Wrestling-Nacht hier mitgenommen. Gerade auch, wenn wir hier die Watch-Alongs gemacht haben, ist Holy immer mit am Start. So, damit sind wir mit dem Thema auch durch. Deswegen unterstützt uns ja gern, schaut da gern vorbei bei den Freunden von Holy. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wir machen hier weiter im Takt und im Rhythmus. Es geht weiter mit dem Match um die WWE Women's Tag Team Championships. Charlotte Flair und Alexa Bliss, das Odd Couple, trifft hier auf das andere Odd Couple vom Judgment Day, die sich aber inzwischen ganz gut verstehen, nämlich Raquel Rodriguez und Roxanne Perez, Kai. Und hier waren ja, glaube ich, unsere beide Ansprüche relativ gering. Und ich muss auch sagen, gerade nach diesem, ich sag mal, von den Namen her, großen Opener, die haben auch große Namen gehabt, allen voran natürlich Charlotte Flair. Das Match hat so ein bisschen gebraucht, bis auch die Crowd drin gewesen ist, oder? Ich hatte hier wirklich meine Sorgen und Probleme mit dem Ding. Wie ging es dir da?
Ja, ging mir recht ähnlich, muss ich sagen. Also auch so, was die Reaktion angeht. So klar, beim Entrance natürlich, oh, Alexa Bliss sieht ja immer gute Reaktion. Charlotte wird ja mittlerweile auch immer mehr gemocht von den Leuten. Also die profitiert sehr von dieser Paarung mit Alexa Bliss, muss man ganz klar sagen. Und der Judgment Day, wenn es jetzt wirklich nur Roxanne Perez und Raquel, ich kann es mir wirklich nicht merken. Gonzalez, Rodriguez.
Nein, Rodriguez.
Wieso vergesse ich das denn immer?
Es ist wie bei Marvel, es muss immer eine Alliteration haben, deswegen kann es nicht Raquel Rodriguez
sein. Stimmt, es ist schön.
Raquel Gonzalez sein.
Ja, also Double R, nicht Double J.
Genau.
Du merkst halt auch da, dass sie es wirklich schwierig haben, ne? Weil jetzt Raquel Rodriguez ist jetzt nicht so der Charisma-Magnet. Roxanne Perez muss ich halt auch noch irgendwie finden, da gerade in Bezug auf die Crowd. Und das merkst du dann auch. Ich finde trotzdem, die haben sich hier Mühe gegeben. Also die haben sich wirklich den Arsch aufgerissen. Und dann auch gerade, als es so in diese Richtung ging, wir erzählen die Story, dass auch eine Charlotte und eine Alexa, auch wenn sie sich immer besser verstehen, ja noch gar nicht so perfekt zusammenarbeiten können, weil sie sind halt kein Team. Das Ganze mündet dann natürlich darin, dass dann sogar dann auch Charlotte eine Aktion von Alexa einstecken muss. Und da ist man so, oh, bricht das Band jetzt oder raffen sie sich zusammen? Gerade weil Charlotte ist ja auch Charlotte, ne?
Ja.
Und das war dann so ein bisschen die Story dabei. Ja, also ich fand's okay. Das Ende hat mich überrascht.
Ja, aber ich muss sagen, die Schlussphase hat mich auch gekriegt, nämlich genau nach dem, was du gerade gesagt hast, als da Alexa versehentlich Charlotte niederschlägt, also da soll es ja den Vorarm geben und da zieht ja dann Roxanne Raquel aus dem Weg und Alexa trifft dann Charlotte. Dann gab es ja auch die großen Aktionen, da gab es ja den Tirana-Bomb und die Pop-Rocks hier von
Roxanne Perez.
Ja, von beiden, ja, also von zwei Aktionen, also, ja. Von beiden quasi. Und dann hat ja Alexa noch in letzter Sekunde den Save gemacht und dann gab es ja kurze Zeit später diesen Sister Abigail-Ansatz und das hat man sehr schön dann auch mit der Kamera eingefangen, finde ich, weil du im Hintergrund hast du so Charlotte lauern sehen und da hat man sich natürlich schon gefragt, so, okay, was macht sie jetzt? Das hat man, finde ich, ganz gut verkauft. Also jetzt nicht, dass ich da sage, oh, was für ein Meisterwerk. Also ich finde, das hat man gut verkauft. Auch dieser kurze Blick zurück von Alexa, so, oh, du bist auch da und im Endeffekt bootet dann quasi Charlotte einfach nur Raquel Rodriguez aus dem Sichtfeld, es gibt Sister Abigail und dann haben wir tatsächlich hier den Titelwechsel, Kai.
Genau, also mein Problem war auch eher, dass ja diese Attacke dann gegen Charlotte, diese aus Versehen Attacke, das war halt auch erst so im letzten Drittel des Matches.
Ja, ja.
Das ist so, also, so, ja, ab da hat es Fahrt aufgenommen, aber ab da ging es noch 3 Minuten. Also von daher ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Trotzdem, ich fand das auch ganz gut, gerade dieses Ende, wo dann Alexa Bliss Roxanne Perez, genau, im Sister Abigail hat uns auch hinguckt nach dem Motto, oh, werde ich jetzt von Charlotte attackiert, dann gibt es eben diesen Save mit dem Big Boot. 1, 2, 3. Hätte ich nicht gedacht, dass hier Alexa und Charlotte sich die Bells holen.
Nee, da ging der erste Punkt im Tippspiel auf jeden Fall verloren. Bei mir auch. Es macht natürlich auf der einen Seite Sinn, weil man hat ja so ein bisschen versucht zu erklären, ja, die beiden finden jetzt doch irgendwie zusammen. Jetzt hier haben sie dann auch schlussendlich wirklich zusammen gefunden. Da wurde auch dann eine Aktion, die fehlgeschlagen ist, quasi akzeptiert, so als Fehler, das kommt vor. Auch wenn es ja dann auch bei der Siegesfeier so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen ruppiger zur Sache ging. Das war so, jetzt komm mal her, jetzt lass dich mal einen Arm nehmen und komm, wir freuen uns jetzt mal so richtig darüber. Ja, habe ich auch nicht mit gerechnet. Judgment Day jetzt hier ein Set Belts los. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das nur ein Strohfeuer ist, muss man so ganz vorsichtig ausdrücken. Ich glaube nicht, dass jetzt Alexa und Charlotte den Belt Ewigkeiten halten.
Das sind ja auch die Damen-Tag-Belts, ne?
Genau, das ist eh der Wanderpokal bei WWE. Insofern gucken wir mal, wo der Weg da weiterhin führt. Aber auch hier, das Match war da, das Match war kurz mit 8 Minuten und es war okay und unterhaltsam, mehr aber auch nicht. Und diesen Stempel können wir auch Sami Zayn und Karrion Kross, das ist nämlich unser nächstes Match hier, aufdrücken. Wieder mal übrigens kein Video vorher. Also das irgendwie mögen die Videocutter oder die Regie mag irgendwie Sami Zayn und Karrion Kross nicht. Ja, Kai, auch hier wieder haben wir ein bisschen anders vermutet im weiteren Verlauf, aber anscheinend geht man auch hier einen anderen Weg. Also die Geschichte war hier eigentlich über lange Zeit, dass wir einen Sami Zayn gehabt haben, der so ein bisschen getrieben ist von Wut und dadurch auch seine Energie hat hier freien Lauf lassen können. Früh dann auch mit den Attacken draußen, Moves von der Barrikade, drinnen gab es Double Axe Handles vom zweiten Seil. Cross, der eher reagieren als agieren kann, immer wieder kontert. Gerade die Blue Thunderbomb, die mehrfach hier nicht durchging. Und es ging eine ganze Zeit lang hin und her. Und dann sollte es ja Stahlrohr-Action geben. Und ich glaube, das ist jetzt der entscheidende Part, weil der Rest vom Match, es waren auch nur 7-Minuten-Match, es hätte auch bei Raw stattfinden können, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Die letzten Minuten waren hier die entscheidenden, oder?
Genau, also Karrion Kross kriegt das Stahlrohr, möchte es einsetzen, kriegt es nicht hin. Ne? Sami Zayn weicht aus. Oh, ich glaube, danach gab es dann auch direkt eine dieser Blue Thunder Bombs.
Yes.
Aber es war halt nicht für 3, hat nicht gereicht, weil es hat die Blue Thunder Bomb, sind wir mal ehrlich, ne? Die reicht fast nie. Außer in diesem einen Match bei Raw, wo sich alle gewundert haben, dass es gereicht hat gegen The Miz oder so war es, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Und dann war die Überraschung, oh, schau mal hier, jetzt gibt dann Scarlett das Rohr an Sami Zayn und dann setzt Sami Zayn es ein und nein, er ist wütend und schmeißt nach draußen, ich brauch das nicht, das ist alles blöd. Dann gibt's einen Exploder in die Ringecke, Helluva Kick 1, 2, 3, das Ding ist durch.
Ja.
Karrion Kross, Vertragsverlängerung macht er nicht. Anders kann ich mir das Ende nicht erklären, oder?
Boah, ja, also
es macht doch wirklich keinen Sinn.
Nein, es macht keinen Sinn. Also vorher hat man ja noch so diese dunkle Seite von Sammy ja so ein bisschen angedeutet, ne? Mit diesen Tritten und den Schlägen und der Wut und so. Und dann kam ja diese Übergabe mit dem Stahlrohr. Aber ich habe gedacht so, okay, jetzt nutzt Karrion Kross das als der Meisterstratege, der uns gerne verkaufen möchte. Nutzt das irgendwie aus, diesen Zorn. Nee, also da war so ein billiger Einroller und danach Exploder und Helluva Kick. Also ich glaube auch, dass man, also wenn man jemals was mit Karrion Kross vorgehabt hat, dann ist das jetzt vorbei.
Ja.
Also der hat jetzt ja mehrfach ganz klar gegen Sammy verloren, gerade auch auf Pay-Per-View, PLE-Ebene. Warum sollte man den jetzt noch ernst nehmen? In irgendeiner Art und Weise. Deswegen, die Fehde ist vorbei, die Geschichte ist vorbei. Sammy wird offensichtlich kein Böser, außer es gibt jetzt noch einen Twist, den wir nicht haben kommen sehen. Den musst du mir dann auch erstmal erklären.
Warum hat er denn eigentlich so angepackt nach dem Pin?
Wo hat er denn angepackt?
Ja, so im Gesicht auch sowas, Karrion Kross war so, hier, oh, Sammy, keine Ahnung. Hat so auch so einen Arm gefasst und so,
weiß ich. Ja, vielleicht, weil er einfach touchy Typ ist. Nein, ich war wahrscheinlich so, ah, ne, du, ich verliere dich oder sonst irgendwas, keine Ahnung. So nach dem Motto, ich finde diese jetzt, also für mich ist jetzt die Story wirklich auch durch. Also
ja.
Ich kann es nicht anders sagen. Auch das, ich hab das auch gesehen mit diesem, dass er so nach ihm noch gegriffen hat. Vielleicht ist also wirklich dieses Erklären, so nach dem Motto, ich versuche dich noch irgendwie zu kriegen und zu greifen und dann ist Sammy aber dann doch eben gegangen, hat gesiegt und ist der alte Sammy.
War ja auch so, jetzt hier ist over jetzt, ne? Hat ja. Er ja auch symbolisiert.
Ja. Also, Karrion Kross hat, keine Ahnung, ich verstehe halt nicht, wo, also, glaubst du, dass man jemals was in Karrion Kross gesehen hat?
Vielleicht war es so ein Fall von, ja, wir nehmen es halt irgendwie mit, weil die Leute im Internet reagieren gerade drauf.
So wie R-Truth?
Ein bisschen R-Truth-mäßig und dann, ja, aber alles, was jetzt irgendwie nicht unser Plan ist, ja, so mit dem Flow gehen, kriegen wir irgendwie nicht hin.
Ja.
Außer wir verkaufen uns als Work, den The Rock sich ausgedacht hat, wie damals bei WrestleMania.
Ja, also ganz komisch. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt Karrion Kross erstmal raus ist. Also, eigentlich musst du jetzt, der hat ja sämtliche, also die Figur Karrion Kross, der hat es von selber geschafft, irgendwie overzukommen und interessant zu werden. Und in den Promos auch überzeugt hat und allem.
Und auch Reaktion gezogen hat.
Ja, also es macht jetzt gerade gar keinen Sinn mehr, dass du den noch irgendwie präsentierst, weil die Story ist doch jetzt eigentlich durch. Außer er schneidet jetzt die Haare ab und wird wieder Killer Kross.
Ja.
Okay, ich weiß es nicht. Ich war halt wirklich auch also schockiert, dass man das hier so hat durchgehen lassen quasi. Und das Match an sich war halt, wie gesagt, das war maximal Weekly-Niveau, 7 Minuten. Davon dann eben das große Finale, die letzten 3 Minuten, die waren okay. Und davor gab es ein bisschen Gerangel um die Blue Thunder Bomb, aber ja, war enttäuschend. Ich kann es nicht anders sagen, war enttäuschend. Ich glaube, die beiden können es besser, das haben wir beim letzten Mal auch schon gesagt. So war es halt einfach nur Standard und ja, Karrion Kross, viel Glück beim nächsten Mal. Egal, wo du dann landest, keine Ahnung. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es da vielleicht Vertragsärger gibt oder wie auch immer und dass wir den dann hier nicht mehr sehen. Ich bin gespannt.
Ja.
So, nächstes Match auf der Card. WWE Women's Championship on the line. Tiffany Stratton trifft auf Herausforderin Queen of the Ring, Jade Cargill. Und da haben wir ja im Vorfeld so ein bisschen gemutmaßt, oh, das könnte ja glatt ein Car-Crash werden, das könnte recht übel werden. Tiffany noch recht unerfahren, Jade Cargill auch unerfahren und obendrein auch so ein bisschen Stagnation, was ihre Wrestling-Fähigkeiten angeht, zumindest keine Progression, was das Ganze angeht. Ich muss aber sagen, auch hier kein langes Match, was wir gesehen haben, auch das nur 7 Minuten. Für das, was es gewesen ist, man hat beide hier ein bisschen geschützt, so war mein Eindruck, oder? Es hat sich angefühlt wie ein sehr gut durchchoreografierter Sprint, den wir gehabt haben. Keine größeren Botches, die wir gehabt haben, sondern ein solides Match, aber auch das hat sich nicht nach SummerSlam angefühlt, meiner Meinung nach.
Nee, also das hat sich auch wie ein durchgesprochenes Match angefühlt, was wenig bis kein Flow hatte. Man hatte so sich Gedanken gemacht zu 3 größeren Spots, die man zeigen kann. Manche mehr durchdacht als andere, gerade wenn ich an den Rob Break beim Jaded denke.
Mhm.
Ich glaube, das war so im Kopf eine coolere Idee, als es dann wirklich durchgeführt war, muss man ganz klar sagen. Gerade halt auch, weil sie dann ja Tiffany Stratton, also ne, macht den Jaded, dreht sich um zum Pin, dieses Bein nach hinten ziehen. Das Doofe ist aber, sie hat dann den Fuß nicht direkt aufs Seil bekommen. Man muss so sagen, so, ja, ich lege nochmal drauf. Aber die Kamera ist halt hinter ihr, was dazu führt, dass man sagt, ja, jetzt hat man auch genau gesehen, wie sie den Fuß aufs Seil gelegt hat. Problem dabei ist auch eigentlich, es ist ja schon Rope Break, wenn der Fuß auch unterm Seil ist.
Ja.
Also, keine Ahnung. Also, das war dann irgendwie, ja, gut gedacht, schlecht gemacht, so ein bisschen. Und dann gab es noch diesen Prettiest Moonsault Ever, der erst gekontert, also der halt auch gekontert wurde. Dann soll es ja nochmal einen Jaded geben, vom Top Rope dann, der auch gekontert wurde. Danach gab es wirklich den Prettiest Moonsault Ever, das Ding war durch. Ich glaube auch, dass man die beiden hier geschützt hat, dadurch, dass sie nur 7 Minuten gewrestelt haben. Trotzdem, auch das ist kein SummerSlam-Match.
Ich sag mal, was ich schön fand. Ich fand einige Aktionen, die wir gesehen haben, trotzdem sehr schön. Also erstmal hat Fitty.
Fitty. MC Fitty.
Genau, McFitty hat hier eine krasse Swanton gesprungen und auch sehr fies auf der armen Jade Cargill gelandet.
Super spät gedreht, oder?
Ja. Das war so, Jeff Hardy in seinem letzten Run war das so ungefähr, was, wo er immer einfach auf die Gegner voll drauf gelandet ist. Was ich aber mochte, war zum Beispiel dieser Handspring Elbow Konter von Jade Cargill in den Backbreaker und auch diese Rackbomb, die sie danach gezeigt hat. Fand ich gut. Da waren generell ein paar nette Konter dabei, auch Chokeslam in den Rana zum Beispiel haben wir dann gesehen von Tiffany. Ich fand das von den Ideen her eigentlich nicht schlecht. Was mir hier massiv gefehlt hat, war, ich habe letztens noch ein Interview mit einem von den War Raiders gehört. Ich habe gerade vergessen, wer es gewesen ist, bei Christian Fleet. Und da gab es einen Satz, der hat mir zu denken gegeben. Da war nämlich der Punkt, beim Wrestling ist nicht unbedingt das entscheidend, was im Ring passiert, was bei den Aktionen passiert. Ne? Die Aktionen an sich sind austauschbar, sondern das Wichtigste ist das, was du zwischen den Aktionen zeigst. Das ist das, was die Emotionen hervorruft. Und das hat mir ja vollkommen gefehlt, weil du hast dazwischen fast nichts gehabt, sondern es war Aktion, Konter, Aktion, Konter, Aktion, Konter. Dazwischen ist nicht viel passiert. Und mir hat hier die Emotion gefehlt, mir hat hier auch die Story gefehlt. Das war so ein ganz cooler Move-Abtausch, den wir hier gesehen haben, mit viel Kraft und ein paar Kontern. Mal runder, mal weniger rund, mal gestaged, mal weniger gestaged. Aber insgesamt war mir das hier zu wenig Story und zu wenig Emotion, sondern ich habe das Gefühl gehabt, dass beide da, vielleicht waren auch beide sehr nervös einfach und vielleicht hat man probiert, dadurch die so ein bisschen aus dem Kreuzfeuer zu nehmen. Aber es hat sich sehr gemacht angefühlt, sagen wir es einfach mal so.
Das Problem ist, das, was man im Match, was gleich kommt mit Drew McIntyre und sowas, zu viel hatte, hätte man da so ein bisschen wegnehmen können und den beiden geben können. So dieses theatralische Rauslaufen von Jelly Roll über 5 Minuten.
Ja.
So diese Emotion, die sie da sehr stark transportieren wollten, da hättest du ein bisschen von in das Match hier packen können, dann wäre es besser gewesen. Weil das war das, was ich meinte. Also es war nicht dieser Flow da drin, wo du irgendwie sagst, okay, jetzt ist das so ein Match, sondern es ist halt Aktion, Aktion und das war's. Und das ist so ein bisschen das Problem dabei. Deswegen auch das, ja gut, dass Tiffy hier verteidigt hat, aber jetzt so generell, wenn man jetzt guckt, diese letzten 3 Matches auf der Card, das war jetzt nichts, wofür ich in SummerSlam gucken muss, bin ich ganz ehrlich.
Ja.
Also, nee. Also auch da, das ist nichts, wofür ich ein PLE gucken muss. Von mir aus ein Backlash. Okay, ne?
Ja.
Aber... Das
ja,
war's
bin,
dann auch.
Bin ich ganz deiner Meinung. Das ist halt genau das, was ich schon beim Anblick der Karte und beim Aufbau der Karte ja befürchtet hatte. So, das ist so die hässliche kleine Schwester von der SummerSlam-Card. Und das haben wir jetzt hier gehabt, wo du sehr viel Raw-Weekly-Standard-Cost gehabt hast. Ich habe übrigens gerade kurz nachgeguckt, es war Eric, der das Interview mit Chris Van Fleet gehabt hat, falls ihr es nachschauen möchtet. Ja, also auch das hier, kein schlechtes Match, aber mir hat's hier an Substanz gefehlt. Die Aktionen an sich waren in Ordnung, aber mir hat einfach das Futter dazwischen gefühlt, dass ich wirklich gefehlt, was mich wirklich in das Match hineinzieht. Und das haben wir wiederum dann im nächsten Match gehabt. Drew McIntyre und Logan Paul, also Drew hat es doch noch hier nach New Jersey geschafft, dann mit einem Charterflieger, glaube ich, ist er abgeholt worden schlussendlich, damit es schneller geht. Und die treffen natürlich auf Randy Orton und Jelly Roll oder RK Roll, wie ich es ja auch schon mal so schön gesagt habe.
Finde ich witziger.
Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, du hast gerade schon angesprochen, ja, da hier hat man so die Theatralik reingebracht, gerade so gegen Ende, ne?
Ja.
Am Anfang habe ich gedacht, oh, Jelly Roll, er hat ein bisschen gebraucht, habe ich so den Eindruck gehabt, um hier wirklich auch in diesen Kampfmodus reinzukommen, oder? Also, er wirkte am Anfang für mich sehr, sehr unsicher, auch wenn natürlich uns darstellen wollte, so, ich will jetzt rein, ich will jetzt gegen Logan Paul fighten und so, aber so sein Körper hat das versucht darzustellen, aber sein Gesicht halt irgendwie nicht. Wie ging's dir da?
Ja, er war auch sehr nervös, ne? Also gerade so dieses, oh oh, das konnte er gut präsentieren, fand ich, wo er auch so in der Ringecke war und dann hat er so die ersten Stege kassiert und dann so dieses, ah, das tut schon weh. Das konnte er recht gut verkaufen. Aber so dieses, ich bin jetzt hier der harte Hund und ich mache jetzt mal richtig, das hat ein bisschen gefehlt. Und auch da muss ich halt wieder immer dran denken, ich glaube halt wirklich, wenn du diese Celebrity-Matches siehst, pack das nochmal in Perspektive, wie unsagbar gut ein Logan Paul ist. Weil der ist, also, das ist nicht 2 Mixed-Teams mit Wrestler-Celebrity. Das sind 2 Wrestler gegen ein Mixed-Team, wenn man das jetzt ganz knallhart sagt. Weil Logan Paul ist wirklich super souverän. Das ist halt auch nicht klar. Der feuert da seine Standardaktion ab, auch diesen klassischen Logan Paul-Dive, den er wieder gezeigt hat, natürlich, ne? Durchs Kommentatorenpult. Aber auch da dieses nebenbei, was er macht, dieses Bewegen, die Aktion zwischen den Aktionen, das ist viel besser als auch bei der Tiffany Stratton oder Jade Cargill zum Beispiel. Das wirkt alles sehr natürlich. Und würdest du sonst jetzt ein Match haben, wo du sagst, okay, wir machen jetzt den Anfang mit den zwei Celebrities, da wäre jetzt nicht so ein Flow drin. Nee. Und hier weil einfach, ja, Jelly Roll konnte ohne Probleme mit Logan Paul arbeiten, weil Logan Paul ihn halt super gut durchziehen kann. Und das hast du halt hier eben auch gemerkt mit dieser Phase. Und auch gerade dadurch, dass du durch diesen Cheap Shot und, oh, wir hassen ja eh alle Logan Paul und Jelly Roll, war irgendwie schon sehr beliebt, muss man ja ganz klar sagen. Die Leute sind abgegangen und die hatten auch Bock, dann Jelly Roll auch gegen Logan Paul zu sehen und auch zu sehen, wie sich da Jelly Roll ein bisschen durchkämpft. Und man muss wirklich sagen, man merkt halt, das ist sehr unbeholfen und sehr unsicher, ne? Aber auch da, weil wir halt aus dieser, also ich glaube, vielleicht du noch mal mehr oder sowas, aber wie gesagt, auch gerade diese 2000er-Zeit und Raw Guesthouse und sowas mit ganz schlechten Celebrities, auch hier hast du gemerkt, Jelly Roll hat Bock und hat sich Mühe gegeben, das zu lernen. Also der hat sich nicht mal eine Woche vorher genommen und gesagt so, ja, mach ich schon irgendwie, sondern der hatte da auch Bock drauf.
Vor allem war der ja auch willens, hier Dinger zu nehmen. Das finde ich auch immer so ganz wichtig. Dass
dann viele Dinger zu nehmen.
Eben, auch riskante Dinger zu nehmen. Ne? Klar, am Anfang hat er dann seine Offense bekommen mit diesem Elbow, dem Shoulderblock, den wir auch schon bei SmackDown mal gesehen haben. Und dann auch, wo er den Slam gezeigt hat. Und dann so ein bisschen strutten wie der Nature Boy mit dem Elbow hinten dran. Und dann aber auch dieser Augenblick, als er dann mit Drew im Ring stand und erstmal so, oh, keine gute Idee. Dann kriegt er einen Glasgow Kiss ab, dann bekommt er auch die ersten Schläge ab. Und ich habe so den ersten Augenblick, wo ich so ein bisschen Stirnrunzeln gehabt habe, war so dieser Double Suplex. So, oh, okay, der ist bereit, einen Bump zu nehmen. Weil der Mann ist jetzt auch nicht top trainiert. Ne? Der hat zwar abgenommen, das sieht man und das weiß man ja auch. Aber auch
stabil
der ist,
abgenommen.
Ja, auf jeden Fall. Also man guckt euch da mal die ersten Auftritte von ihm bei WWE an. Da ist ein halber Olaf weg. Wahrscheinlich. Also von daher da schon mal größten Respekt an ihn. Also ich meine, das ist auch nicht das Allerleichteste, solche Massen abzunehmen. Deswegen der große Respekt. Und dass er hier auch so ein Match durchsteht. Ne? Und was ich dann auch sagen wollte hier, na klar, dann kommt halt eben Randy Orton rein und zeigt halt eben sein Best-of sozusagen. Ne? Und dann wechselt aber der Fokus war eigentlich die ganze Zeit auf Jelly Roll. Der hat eigentlich das Match getragen. Der hat das emotional zusammengehalten mit der Art und Weise, wie er es hier verkauft hat. Und da will ich auch nochmal drauf eingehen, von wegen ja hier so die Celebrities von damals. Ey, ich habe Jay Leno im Ring gesehen, ja, das war das Grauen zum Beispiel gegen Hulk Hogan. Und da konnte man froh sein, wenn Jay Leno damals einen Armbar gezeigt hat. Denn Jelly Roll ist übrigens auch schon 40, ne? Der ist nicht, dass der irgendwie Anfang 30 wäre oder so. Und dieser Splash, den du gerade hier erwähnt hast, ne, wo dann Logan Paul sich noch die Prime-Flaschen nimmt und dann auch auf dem Top-Rope und hier Bierbash-mäßig Sonnenbrille auf und springt halt die Splash.
Ich habe ja gedacht, in der Brille war doch safe eine Kamera drin, oder? Das war so ein Logan Paul-Move, damit man daraus irgendwas klippen kann.
Das kann durchaus sein. Ich habe noch nicht nachgeschaut, ehrlich
gesagt. Ich auch nicht, aber muss ich mir mal anschauen.
Aber auch das Maß an Vertrauen, was hier in Jelly Roll, der ja immerhin, ey, der muss doch auf Tour gehen, der muss doch Musik machen und alles, ne?
Was ist ja bei den Köln, ne? Haben wir ja die Push-Mitteilung bekommen.
Genau. Und also man hat natürlich gesehen, dass er sich darauf vorbereitet hat. Nur er hat sich da wirklich hingelegt, so wie man es ihm gezeigt hat. Auch die Arme zusammen und angespannt. Und so, das konnte man sofort sehen. Aber trotzdem, das Maß an Vertrauen, was hier ein Jelly Roll auch einem Logan Paul entgegenbringt in der Situation, ist halt crazy. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Weil der muss nur ein bisschen zu weit springen, der muss zu kurz springen, wie auch immer. Da können sich beide unglaublich bei verletzen. Das wissen wir bei solchen Dives. Hat alles funktioniert. Du musst als Celebrity so ein Ding nehmen wollen. Weil ich glaube nicht, dass ein Triple H oder ein Logan Paul sagt, ey, komm, wir machen das jetzt. Und dann sagt er, oh, ich weiß nicht. Und dann quatscht ihn da rein. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Und danach, ja, auch da war er doch der emotionale Anker hier. Dann war quasi Randy Orton in so einer Art Handicap-Situation, Kai. Und eigentlich dreht sich alles nur um Jelly Roll, der hier von Medics versorgt wird und dann aus der Halle und stehen bleibt und guckt. Und noch drei Schritte weiter und nochmal guckt und sich dann doch noch wieder zurück in den Ring schleppt.
Was du jetzt sehr schön zusammengefasst hast, das waren wirklich irgendwie 3-4 Minuten. Also hat schon lange gedauert, muss man ganz klar sagen. Also, der ist schon langsam raus. Das hat man gemolken.
Ja.
Das hat man sehr, sehr doll gemolken.
Hast du Travis Scott als Vorbild genommen?
Nee, so schlimm war es nicht. Ja. Und dann war er auch wirklich dieses, er guckt und sagt, und er, also ich, ich habe es jetzt nicht genau gesehen, aber von dem, was man von Lippen lesen konnte, war wirklich dieses My partner needs me. Und dann geht er da wieder rein und zeigt dann eben den Chokeslam, zeigt diesen Black Hole Slam, kassiert dann auch die Claymore natürlich. Also auch da, er nimmt eine Claymore. Das ist halt auch jetzt, ist jetzt kein Buddy Slam oder sowas. Das ist ja auch, da kann viel passieren. Du kannst mal mehr, mal weniger getroffen werden. Du musst es muss ja auch gut aussehen. Also, so ja. Wie viele Stunner haben wir schon gesehen? Wie viele AKOs haben wir gesehen, die irgendwie aussahen, wie keine Ahnung was? Dann Randy Orton kommt rein, AKO Drew McIntyre. Logan Paul schmeißt Randy gegen den Ringpfosten, zeigt den Frog Splash gegen Jelly Roll. 1, 2, 3. Die Bösen gewinnen. Ein weiterer Tipp, den ich falsch habe.
Ein Tipp, den ich zum Glück noch umgestellt habe.
Verdammt.
Ja, also es war das wrestlerisch natürlich war es ein schwaches Match, muss man ganz klar sagen. Ne? Aber es war trotzdem insgesamt, fand ich es unterhaltsam und man hat hier es geschafft, die Leute, die im Stadion gewesen sind, mit ins Boot zu holen. Die waren invested. Man hat eine klare Geschichte erzählt, Jelly Roll als wirklich Emotionsbringer hier mit drin. Das hat doch super funktioniert. Es war das Match, ein Celebrity tritt an und versucht sich hier durchzufighten. Und das war die Geschichte hier in dem Match. Und am Ende hat er durchgefightet, aber hat eben auch verloren. Und das ist aber nicht schlimm. Auch ein Randy Orton leidet da jetzt nicht großartig drunter. Der konnte ja am Ende sogar noch den RKO gegen McIntyre zeigen. Haben alle Leute nochmal ein RKO gesehen. Ich fand, das war ein solides Match. Also ohne, dass ich jetzt sage, das war das beste Celebrity-Match aller Zeiten. Aber ich finde, es war solide, es war unterhaltsam. So packe ich das für mich weg.
Genau.
Ja, also von daher. Trotzdem, ich war halt erstaunt darüber, was Jelly Roll hier nehmen wollte. Das habe ich so nicht erwartet und nehmen konnte und auch genommen hat. Und ich würde gerne wissen, wie dir morgen die Knochen wehtun. Gerade nach diesem Splash.
Ja, also das merkst du dann, glaube ich, richtig.
Ja, also von daher, ja. Aber wie du richtig gesagt hast, Sieg für Drew McIntyre und Logan Paul. Und da haben auch nicht die allermeisten mitgerechnet. Und damit sind wir schon beim Main Event angekommen. World Heavyweight Championship on the line. Titelträger Gunther trifft auf CM Punk. Ja, das war das längste Match auf der Card mit einer guten halben Stunde, muss man hier ganz klar sagen. Und mit einer halben Stunde, die, würde ich sagen, zu mindestens 80% von einem Gunther dominiert worden ist, der hier CM Punk von Beginn an eigentlich, auch wenn CM Punk da noch versucht hat, so ein bisschen mit Kicks und Armbars und anderen Aktionen dagegen zu halten. Aber eigentlich hat Gunther hier einen CM Punk gefühlt nonstop from pillar to post gechoppt, oder?
Also ich sag mal, am Anfang war noch so dieses, aber wir catchen mal ein bisschen einen aus und wird mal ein bisschen gehebelt am Arm und dann dreht der eine durch, dann dreht der andere durch, dann setzt er mal so ein Armbar an und dann geht nochmal hier, dann ist nochmal da ein Resthold. Also da war ja wirklich so dieses, aber wir catchen mal 3 Minuten einen aus, ein bisschen auf Oldschool. Das fand ich auch eigentlich ganz witzig. Und dann dieses klassische Gunther-Ding, wann kommen die ersten Chops durch, ne? Beim ersten wird noch ausgewichen, der zweite wird gekontert hier mit Hände vorhalten. Und irgendwann kommt der erste Chop. Ne? Und dann merkst du, yo, jetzt ändern wir mal hier die Tonalität des Matches. Und dann kommt der erste Chop, kommt der zweite, kommt der dritte, dann gibt's auch mal die Chops im Nacken und sowas alles. Und ab da merkst du, okay, es geht jetzt hier so in Richtung Punk arbeitet viel mit Hope-Spots. Also Gunther teilt aus, ne, und dann immer wieder, oh hier, guck mal, ein Sharpshooter wird angesetzt, dann setzt der andere nochmal einen Sharpshooter an. Da auch so ein bisschen schon auch ein Abtausch, aber es ging dann ganz klar irgendwann in diese Richtung, wir haben hier Heel Gunther, der Punk verwuchtet und dann zwischendurch auch immer wieder taunted, um in der WWE 2K-Sprache zu bleiben. Ne? Was ihm später auch nochmal zum Verhängnis wird, aber das war hier ein großer Teil des Matches. Das war der größte Teil des Matches.
Ja. Ich habe so ein paar Punkte, die mir hier sehr gut gefallen haben. Auch aus der ersten Hälfte des Matches. Zum einen, du hast gerade gesagt, es gab da Chops an alle Körperteile, so gefühlt von Gunther gegen Punk. Das fing ja eigentlich an auch mal, dass dann mal in den Nacken gechoppt worden ist. Gerade auch später hat man da noch einen Chop bei gehabt, wo dann wirklich auch der Schweiß flog in einer großen Wolke irgendwie weg. Eine Sache, die mir hier aber speziell im Kopf geblieben ist, war die Aktion, wo ein Gunther quasi CM Punk vom Seil gechoppt hat. Und wo auf die Wade oder auf den Oberschenkel oder von hinten auf den Oberschenkel gechoppt hat.
Was hätte er so einen schönen gegen Arsch gehauen, fand
ja,
ich.
Vielleicht auch das.
Ja.
Vielleicht auch das. Und danach hing Punk erstmal im Tree of Woe und Gunther choppt ihm dann abwechselnd entweder auf die Brust, wenn er quasi sich hochgerappelt hat, choppt ihm auf die Brust oder choppt ihm halt aufs Bein und Punk schreit nochmal auf und man hat es hier, wie ich finde, sehr schön verkauft, dass er ihn wirklich quälen möchte. Ne? Und gerade diese Chops sind dann ein sehr schönes Stilmittel. Auch dann gab es ja auch diese Szene, wo er dann, wo Punk im Seil hängt, quasi, wo er noch vorher zurückgekommen ist mit Kicks, wo dann Punk im Seil hängt und Gunther ihn choppt und Punk fällt fast raus, aber Gunther sagt, nee, du bleibst erstmal noch hier, ich verpasse dir noch einen. Einfach nur, weil ich es kann. Ja. Und den Sharpshoot, den du angesprochen hast, das habe ich tatsächlich als einen kleinen Rückverweis gesehen. Nämlich also der, also erstmal hat ja Punk den Sharpshooter versucht, Gunther hat sich ja befreit und setzt ihn dann selber an. So, gut. Und dann hat ja Punk quasi den Sharpshooter aus dem Liegen heraus gekontert. Und da musste ich als alter, weiser, grauer Mann dran denken, SummerSlam 91, Bret Hart gegen Mr. Perfect, weil das resultierte damals ja auch quasi in einem Sharpshooter-Sieg von Bret Hart und der auch im Liegen angesetzt worden ist. Damals mit hat Mr. Perfect so Legdrops gezeigt quasi, aber da hat er auch erstmal am Boden erstmal rumgeknotet und dann umgedreht. Und ich kann mir vorstellen, dass das hier vielleicht so ein kleiner Rückverweis gewesen ist, gerade weil...
Macht bei den beiden auch Sinn, ne? Also, das sind ja beides so Wrestling-Nostalgiker, die so verschiedene alte Matches schon gesehen haben.
Und Punk liebt Bret Hart, das kommt auch noch mit dazu, ne? Punk und FTR sind ja die großen Bret Hart-Fans. Naja, und irgendwann
haben wir dann... Männer unter sich.
Ja. Und irgendwann ging es dann halt eben trotzdem weiter, Punk will zurückkommen und dann kriegen wir auch die erste Powerbomb. Nach diesem Step-Up-Knee, was ja Gunther dann fängt. Und da gibt's die erste Powerbomb. Und die war nicht ganz so schön.
Nee, und ich dachte, ja komm, eine kann jedem mal passieren, ne? Ist jetzt ja nicht jede Powerbomb, ist egal. Dann gab's den Dropkick, meine ich. Genau, es gab den Dropkick in der Ringecke. Und dann gab's auch dann recht schnell eine zweite Powerbomb hinterher. Und die war auch nicht schön.
Nee.
Und ich greife jetzt trotzdem noch vor. Ist dann zwar später, aber es gab auch irgendwann noch eine dritte Powerbomb. Und die war auch nicht schön. Also alle drei Powerbombs waren richtig hässlich.
Ja, das stimmt. Dazwischen gab es noch jede Menge große Aktionen. Also hier wurde auch verkauft, dass Gunther quasi Punk alles entgegenwirft, was er hat. Ne? Und dieser Chop in den Nacken mündet dann im Sleeper-Ansatz, wo sich dann aber Punk rausrollen kann. Danach kontert Gunther auch den Diving Elbow, wo Gunther ihn quasi Ric Flair-mäßig runterwirft, seinen eigenen Splash zeigt. Es gab die Lariats und Gunther macht dann ja den Sack nicht zu. Ne? Dann soll es noch eine Lariat geben aus dem, und Punk kontert ja dann mit dem GTS-Ansatz. Daraus wird dann aber noch eine Powerbomb, die hast du gerade schon angesprochen, die war auch nicht, die sind alle nicht schön gewesen, muss man dir ganz klar sagen. Und Gunther macht dann den Sack nicht zu. Das war also die, das war dann hier die Geschichte eigentlich am Ende. Ne? Punk steckt alles ein, der kassiert Rocky Balboa-mäßig gegen Ivan Drago, kassiert alles und Gunther biegt ihn dann noch um den Ringpfosten und dann geht's halt raus und dann geht's nochmal in den Pfosten auf eine ganz merkwürdige Art und Weise.
Einfach so reingeschmissen, hier, mach halt.
Ja, also ich habe erst gedacht, es soll so ein Side-Suplex quasi aufs Apron werden, aber dann hat ihn einfach so, da, mach Nimm. Halt.
Ja.
Mach halt. Und ja, Kai, dann was, über das wir garantiert gut streiten können, nämlich dann gab's ja den Jubel von Gunther, der dann auch nochmal sich zum Gürtel gesellt hat und gesagt, hier, guck mal, ich bin der Beste der Welt und so, ne? Und posiert ja dann nochmal auf dem Kommentatorenpult.
Genau.
Und, diese Arroganz soll ihm dann zum Verhängnis werden.
Wenn Leute vor dem Kommentatorenpult ziehen, hat Punk schon bewiesen, das kann er auch bei einem Drew McIntyre, was zu einem Cash-In führt. Und hat auch gezeigt, hier, so einen Gunther kann ich auch runterziehen, ne? Zieht Gunther, er knallt frontal aufs Kommentatorenpult, kriecht unters Kommentatorenpult, ist dann unglücklich da gelandet, glücklicherweise, wo ihn niemand sehen kann, kommt wieder hoch und ist am Suppen.
Aber
ordentlich.
Wie? Ja.
Ja. Ich sag mal, also vom Visuellen her ist das krass, weil du bringst halt eben Gunther, der auch hier wieder präsentiert wird, dass Gunther ist unbesiegbar. Außer gegen Jey Uso, da tappt er in 2 Sekunden. Aber Gunther ist unbesiegbar. Ne? Steht hier, prügelt dich komplett durch und du bringst ihn jetzt eben zum Bluten. Und ab da hast du auch gemerkt, so Gunther ist benommen, CM Punk setzt nach, kommen wir gleich zu. Ich fand trotzdem die Art, wie du Gunther zum Bluten gebracht hast, sehr dumm. Das ist mein Problem damit. Weil du kannst das viel über... Ey, schub ihn gegen den Ringpfosten frontal. Das macht viel mehr Sinn, dass er danach blutet, wenn er gegen diesen Eisenpfosten geht, als gegen dieses Pub-Kommentatorenpult.
Ja, vor allem ist es... Also man, der Gedanke dahinter ist natürlich, man möchte Gunther schützen. Ne? Er hat es ja dann auch verkauft, weil er kann nichts sehen und er hat sich an die Nase gegriffen und so. Aber er sieht eben trotzdem blöd aus, wenn du das Match quasi aus der Hand gibst, weil ich bin auf mein Gesicht gefallen. So, das, ist halt nicht ganz so Ring-General-mäßig. Übrigens auch witzig, die Werbung dabei war es ja auch.
Ja, ja, mit General Insurance, ne? Das genau. Habe ich mir auch gedacht. Zweites Standbein aufgemacht.
In bester How Met Your Mother-Manier, weißt du, General Insurance.
Ja, genau.
Genau das. Wie gesagt, ich glaube, der Gedanke dahinter ist, man schützt Gunther, weil er hat eine Wunde gehabt, er konnte leider nicht mehr sehen. Er hat dann versucht, noch instinktiv zu reagieren, ne, zum Beispiel mit diesem, also dann kommt ja Punk in die Offense endlich, zeigt seine Clothesline, zeigt seinen Diving Elbow, will dann GTS zeigen. Gunther kontert instinktiv mit dem Sleeper-Hold. Es gibt dann aber nochmal den GTS und Gunther bleibt dann stehen. Es gibt den zweiten GTS, 1, 2, 3 vorbei. Man wollte Gunther schützen, aber ich
finde... Das sah wirklich sehr cool aus, dieses Stehenbleiben beim ersten GTS, fand ich.
Ja, da wollte ich gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, genau. Ich finde, man hat es hier versucht, ihn zu schützen, aber man hat es nicht wirklich geschafft. Das war so ein bisschen mein Problem, weil ich finde, er sah da nicht ganz so glücklich aus und auch so, klar, er ist am Bluten, aber das Verhältnis, was dann eben Gunther auch eingesteckt hat, im Vergleich zu dem, was Punk eingesteckt hat, über eine halbe Stunde. Ja, lass ich mal so stehen. Ich verstehe den Gedanken dahinter. Mir hat es nicht zu 100% gefallen. Mir hat das Match aber sehr, sehr gut gefallen, weil ich diese Art von Matches von Gunther einfach sehr mag. Das kommt auch noch dazu.
Ja, mir ist das Match nicht zu 100% gefallen. Also, weil ich mag auch diese Gunther-Matches, ne? Aber es war bei weitem nicht das beste Gunther-Match, was wir jetzt gesehen haben. Und es war auch bei weitem nicht das beste CM Punk-Match, was wir gesehen haben. Weil das Problem ist dann natürlich, du hast gesagt, ja, es kommen die großen Aktionen. Das Problem ist aber trotzdem, also auch da so ein hausgemachtes Problem, wenn du es vergleichst mit letzten Main Events, die wir sehen, ne, mit AA, Crossroads, Spear, ne, das ist auch nicht besser, ne. Aber das Problem ist so ein bisschen, die großen Aktionen von Gunther sind halt keine großen Aktionen. Und wenn, sonst ist es so dieses, okay, es gibt dann einen Chop, die Clothesline, Kopf fliegt weg, Powerbomb, 1, 2, 3. Dann wirkt das. Hier in dem Match waren es zwei Clotheslines. Weil danach nichts kam. Und das ist so ein bisschen das Problem. Aber du hast halt auch gemerkt, also diese Aktionen haben ja auch bei der Crowd wenig Reaktion gezogen. Weil wenn du sie einfach nur so normal nacheinander machst, wirken sie halt weniger als in anderen Gunther-Matches, wo du sagst, okay, da ist jetzt gerade eine Bombe geschlagen worden. Das hast du hier. Weißt du, so dieses, okay, jemand kriegt eine Clothesline und dann ist es so 2,9 Nierfall. Sondern es gab einfach eine Clothesline und dann nochmal eine.
Ja.
Und dadurch, dass wir halt... Das ist so ein bisschen dieses Problem. Das sind halt alles Standardaktionen, die häufig durch das, was danach kommt, wirken. Aber das hattest du hier weniger. Und dadurch hast du nicht diese riesigen Sachen, wo dann so die Crowd auch mitgegangen ist. Und ich fand dann für die 30 Minuten war es ein bisschen zu slow paced, meiner Meinung nach. Weil auch da, also es ist ja häufig auch so Kritik, okay, sind Gunther-Matches jetzt gut oder sind sie langweilig? Ich finde sie häufig sehr, sehr gut. Also, weil da gefällt mir das besser, aber hier hat es mir jetzt irgendwie nicht so gefallen. Und das war so mein Problem dabei. Weil ich finde dann auch, 30 Minuten hätten es nicht sein müssen.
Nee, 30 Minuten war ein bisschen zu lang. Da bin ich.
Also vielleicht hättest du ja auch Gunther mehr geschützt, wenn du sagst, okay, Punk steckt vielleicht nur 22 Minuten ein und dann fällt Gunther auf sein Gesicht. Also vielleicht wäre das sogar, vielleicht wäre hier weniger mehr gewesen.
Ja. Was ich auf jeden Fall akzeptiere, ist zum Beispiel die Kritik an den großen Aktionen. Ich fand, dass die Powerbombs alle nicht gut gewesen sind. Also, ich weiß nicht, ob Punk, weil die erste Powerbomb war ziemlich rough. Also, erste Powerbomb, da ist er ziemlich weit oben gelandet mit den Schultern auf dem Nacken. Vielleicht hat Punk danach irgendwie gesagt, sei mal ein bisschen vorsichtiger oder sowas, ne? Kann ja sein, weiß man nicht. Hat mir ein bisschen die Wucht gefehlt. Ich glaube auch, die Stärke von Gunther ist ja eigentlich, das hat man auch im Kommentar ganz gut aufgegriffen. Die Stärke von Gunther ist ja, dass er normale Aktionen zu Finishern machen kann. Eine Clothesline, ein Sleeper, eine Powerbomb, whatever. Problem war hier, dass ich glaube, viel zu früh für die meisten Zuschauer klar gewesen ist, in welche Richtung dieses Match geht. Das war relativ berechenbar. Ich habe trotzdem Spaß daran gehabt zu sehen, wie ein CM Punk mit Chops verhauen wird. Weil ich gerade diese Chops in den Nacken, ans Bein und keine Ahnung was, fand ich echt gut. Und ich finde, ein Punk hat es auch gut verkauft, dass er hier gelitten hat. Nichtsdestotrotz, ich kann das verstehen, dass man diesen Kampf zu lang fand. Ich kann auch verstehen, dass man diesen Kampf zu langsam fand. Kann ich total nachvollziehen. Für mich hat das so in sich funktioniert. Am Ende, ich glaube wirklich, dass die beiden sich hier Rocky 3 als Vorbild genommen haben. Rocky 4, Entschuldigung. Also gegen Ivan Drago, gegen den Russen, gegen Dolph Lundgren damals. Weil, ne, so, da gab es ja auch am Ende die Szene irgendwann, bis dann Drago irgendwann geblutet hat, ne? Und, ah, du hast ihn verletzt. Und das ist nämlich das Ende hier gewesen, ne? Und dann war der Gegner auch plötzlich angeschlagen. Und das hat man hier am Ende ein bisschen gerusht, finde ich. Und ich finde am Ende, obwohl dieser GTS, also es sieht natürlich geil aus, wenn der GTS gestanden wird und Gunther steht dann da so wie, ich hab 50 Kilo zu viel heute getrunken. Ja. Bringt mich mal raus. Und dann schnappt sich CM Punk Gunther nochmal für einen zweiten GTS. Und auch da hat man ihn natürlich geschützt, ne? Weil zwei GTS ist schon eine Hausnummer hier. Deswegen, ich kann Kritik an dem Match verstehen. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich kann aber total nachvollziehen, wenn man sagt, es ist nicht mein Stil, es ist mir zu langsam, es war mir zu behäbig, es war vielleicht auch zu einseitig. Ich habe so ein bisschen hier zwischendurch an Ric Flair gegen Vader denken müssen aus den frühen 90ern. Auch das vielleicht so eine Referenz, die man hier nochmal bringen kann, weil das lief sehr ähnlich ab. Und noch einen viel hässlicheren Finisher am Ende, Starrcade damals. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben trotzdem einen neuen Champion, lieber Kai. Oder ein
Problem ist natürlich, ich hätte mich ja sehr gefreut, so geil, mein Junge ist wieder on top, ne? Aber wir haben ja eigentlich, und das auch bei der Crowd gemerkt.
Ja.
So, ja, ey, so, ist cool, wir freuen uns für dich, Punk, stabil. Ja, wir gucken mal alle so, kommen da jetzt raus oder kommen da nicht raus?
Die Leute hatten, die haben sich gar nicht getraut, sich richtig zu freuen, wenn man ehrlich ist.
Ne? Das auch ist so ein bisschen wie wenn du so ein Tor machst und dann geht so, VAR geht so oben an. Ja. Dann musst du erstmal warten. So, ja, erstmal Linie anlegen, war abseits, war nicht, lag ein Handspiel vor. Und das hast du hier auch gemerkt. Ich finde aber, sie haben es recht schön gemacht, weil es kam nicht sofort Rollins raus und du hast dann gemerkt, Leute haben angefangen, sich auch mal mehr zu freuen. Weil du hast ihnen die Zeit gegeben und dann auch Punk, der sich einmal umguckt, ganz einfach so, ja, ich hab's geschafft. Und dann schreckt er den Titel hoch. Und dann sind so Leute, ja, ist schon cool. Und dann ging Rollins Musik an.
Ja.
Ja?
Ich mach's auch, dass man, also, man hat Punk ja auch so einen kleinen Moment gegeben, wo er wirklich dann auch berührt gewesen ist, den Champion Belt so in seinen Arm genommen hat. Nach so vielen Jahren endlich wieder Titelgold bei WWE, was Besonderes. Ja, und dann, wie gesagt, ich spür's mal 20 Sekunden vor, dann kommt irgendwann Rollins raus. Auf Krücken, mit Paul Heyman und Koffer, aber auf Krücken. Und dann hat man natürlich erstmal gedacht, so, oh, ist es doch eine echte Verletzung? Zeigt er sich vielleicht einfach nur? Und die Kommentatoren ja auch so, ja, wir wissen, ne, bis Juni nächsten Jahres hat er ja Zeit, jetzt ist er noch nicht so weit. Und sagt dann irgendwas in die Kamera und dreht sich dann wieder um auf Krücken und geht. Und dann bleibt er stehen und dann gibt es die Wiederauferstehung des Monday Night Messiah.
Genau, also das war vom Shot her schon extrem gut, ne? Also es war wirklich sehr, sehr gut, fand ich. Und dann läuft er eben raus und dann denkst du, okay, krass, ist da jetzt doch irgendwas? Und dann fallen die Krücken auch so perfekt zur Seite weg. So wirklich so, weil ich dann auch, ne, so Momente, du guckst dann ja immer über, du analysierst dann ja ganz schnell. Also ich hab mir dann so, oh, diese Beinschiene ist ja schon recht lang, die ist ja irgendwie so verschnürt. So, die kriegst du jetzt ja auch nicht so schnell ab. Und dann macht er klick, klick, ist das Ding ab, rennst zum Ring. Ja, haut auf sie, also, und auch da war es schön direkt so Brawl-mäßig, also beide hauen irgendwie aufeinander ein, Rollins gewinnt die Oberhand, haut mit dem Koffer zu, Curbs, also, ne, hier, ich cash ein, Curbstomp, 1, 2, 3, Rollins holt sich den Belt, ist Champion, wird ein bisschen Coldplay-Konzertmäßig von Paul Heyman umarmt von hinten, finde ich, dieses eine Bild, als hätte man ihn da erwischt mit der HR-Frau. Ich finde, das ist ein extrem guter Work. Also es ist wirklich, weil da wird sehr viel spekuliert. Natürlich kann man immer sagen, ja, ich wusste das von Anfang an. Nee, wir haben alle spekuliert, ne? Und klar, als dann immer weniger Infos gekommen sind, da hat man sich dann gedacht, okay, ja, es kann schon Work sein. Aber auch dafür, dass man dann damit gerechnet hat, aber wie es auch angefangen hat mit diesem, ah, Miss Rollins ist verletzt und es war ja direkt, ich Dummkopf ändere direkt meinen Tipp bei Kicktipp ab, ne? Also Idiot.
Ja, stimmt.
Ja.
Bei einem PLE.
Ja, das sehe ich. Ich lasse einfach alles. Ich tippe nie wieder. Also, ich finde diese ganze Durchführung von diesem Cash-In echt gelungen. Und ich liebe diese Hassfehde zwischen Seth Rollins und CM Punk. Weil das ist wirklich, wenn ich sowas sehe, denke ich mir, ich gebe mir gar nicht genug Mühe, Leute zu hassen. So, das Level muss ich erreichen. So, auf das Level muss ich kommen, wenn ich sage, ich hasse jemanden.
Ja, vor allem, das ist ja auch eine Spezialität von CM Punk, dass er ja nur so Hassfäden hat, erst mit Drew McIntyre, jetzt mit Seth Rollins. Ich mochte auch diesen Moment, weil es war nicht nur das Wegwerfen der Krücken, sondern es war ja auch dieses Aufrichten. Vorher ist Rollins quasi so gebückt
gegangen. So gebückt, genau.
Und dann siehst du, er bleibt stehen und dann wird auf meinen Rücken gerade. So, nach dem Motto, ich belaste jetzt meine Beine ganz. Und dann macht er den und dann schubst er halt eben die Krücken weg. Das hat man schon sehr gut gemacht.
Ja.
Ich bin jetzt gespannt. Es hieß ja auch, dass er eine leichte Knieverletzung haben soll und sich deswegen ein bisschen schonen soll. Und deswegen hat man auch diese Knieverletzungsengel mit eingebaut. Es sah auch so ein bisschen so aus, als wenn er da auf jeden Fall was, eine Bandage oder einen dicken irgendwas unter der Hose gehabt hat. Der hat ja keine, nicht seine Wrestling-Hose angehabt, sondern es war ja so eine weite Anzughose quasi. Kann durchaus sein. Gibt es bis jetzt noch keine großen Informationen zu. Aber man hat es gut aufgezogen. Man darf auch nicht vergessen, nicht jeder Wrestling-Fan konsumiert den Wrestling Observer und den Pro Wrestling Insider oder Headlock. Wir haben es zwar auch vermutet. Und nichtsdestotrotz hat man das gut gemacht. Ne? Es war nie 100%. Es gab immer nur Gerüchte und es war nie 100%. Auch ein Rollins, der überall, wo er aufgetaucht ist, auf Krücken und mit Schiene durch die Gegend gerumpelt ist, bei Interviews mit Krücke und Schiene aufgetaucht und all sowas. Also viel Liebe zum Detail, muss man hier sagen. Auch wenn es natürlich von Anfang an haben wir da ja schon so gemutmaßt, aber es ist auch sehr mutig durchgeführt worden. Man hat im Endeffekt, wenn man es mal ganz böse ist, hat man nicht dafür fast Goldbergs Abschied so ein bisschen geopfert dafür und am Ende mit Zeitproblemen und keine Ahnung was?
Ja, aber Goldberg ist eh egal.
Okay, lass mal es so stehen. Nein, aber ich fand, das war gut gemacht. Was mich ein bisschen gestört hat, war, ja, wir haben doch die Tatsache, also wir hatten es früher immer so, dass dann zumindest beide Leute auf zwei Beinen stehen müssen, wenn eingecashed wird. Hier wird erstmal mit dem Koffer verdroschen und dann war Punk nur auf allen Vieren.
Ja, stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Okay, aber das hat mich so ein bisschen gestört.
Ja, verstehe ich. Ja, weil das war eigentlich immer ganz cool. Dieses, bist du bereit? Nein, Pech gehabt. Glock.
Ja, weil wirklich so, fand ich auch mit dieser Attacke mit dem Koffer. Der hat immer zweimal den Koffer auf den Kopf, auf den Kopf gedonnert quasi und dann einmal, glaube ich, noch auf den Rücken. Ja, naja, die wenigstens kein Schraubenzieher ans Bein gerammt. Könnte schlimmer sein.
Eben. Was?
Nee, aber das war so ein kleiner Punkt. Am Ende der Stomp und dass er dann auch hier dann nochmal auf der Rampe nochmal hier den gemacht hat mit dem Belt. Da gibt es ja auch die Videos schon online. Ich finde, das hat man gut gemacht. Es war der notwendige große Abschluss, den man für eine ansonsten durchwachsene bis schwache erste SummerSlam-Nacht hier gebraucht hat. Weil im Endeffekt, darüber werden wir reden. Darüber werden wir morgen reden. Darüber werden wir nächste Woche reden. Alles andere, ob jetzt Tiffany Stratton und Jade Cargill durchchoreografiert gewesen ist und ob der Judgment Day seinen Titel los ist, das werden nur Randnotizen sein. Wir werden über den Opener sprechen, wir werden über den Main Event sprechen, vielleicht noch ein bisschen über Jelly Roll, der sagt, der SummerSlam war für ihn so wichtig wie die Geburt seines Kindes. Ich sag mal, ambitioniert. Ich möchte gerne wissen, was Frau Jelly Roll dazu sagt. Aber Kai, so, um zum Fazit überzuleiten, ich muss sagen, der SummerSlam, also die erste Nacht vom SummerSlam 2025, ich hatte eigentlich genau mit so einer Show gerechnet. Wir haben ein solides Celebrity-Match bekommen. Wir haben ein gutes Tag-Match bekommen. Ich finde, wir haben einen guten bis sehr guten Main-Event bekommen und den Cash-In als großen Aufreger. Und alles andere war Füllmaterial.
Ja, also ich habe es ja auch schon gesagt, bevor wir angefangen haben. Das Ding profitiert sehr stark davon, dass du hier ein gutes Main-Event beziehungsweise dass du hier nochmal ein Cash-In am Ende hattest. Weil das ist das, was bei den Leuten im Kopf bleibt. Muss man ganz klar sagen. Ansonsten fand ich Nacht 1 gar nicht so gut, muss ich ganz klar sagen. Und wenn ich jetzt so in Bewertungen denke, ich habe überlegt, ob ich noch weiter runtergehe, bin ich ehrlich. Ne? Ich glaube, das wäre so ein bisschen zu hart. Eigentlich ist es auch dumm, weil man das ganze Spektrum da nicht ausnutzt. Aber ich gebe dem Ding maximal eine 4. Also maximal 4 von 8 Bananen. Weil eigentlich hätte ich sogar eher zu einer 3,5 tendiert, wenn ich ehrlich bin, weil...
Du darfst noch überlegen, Kai. Noch hast du die Chance. Ja.
Ich sag 3,5. Ich bin diesmal knallhart. Also, trotz Punk und Gunther Main Event und trotz Cash-In. Also auch dieses Tag-Match, ja, das war am Ende besser, aber trotzdem war es jetzt nicht sonderlich krass. Sami Zayn gegen Karrion Kross, einfach Quatsch. Jetzt Tiffany Stratton gegen Jade Cargill. Das ist kein Championship-Match für ein SummerSlam. So Drew McIntyre, also ne, das Celebrity-Match. Ey, Jelly Roll, cool, wirklich viel Mühe gegeben, auch besser als ich dachte. Trotzdem brauche ich auch dafür keine 17 Minuten.
Ja.
Und Opener und Main-Event machen Spaß. Ich habe gewisse Probleme mit Main-Event gehabt, habe ich ja gesagt. Was aber nicht heißt, dass das ein schlechtes Match ist. Das ist eher so ein bisschen so ein subjektives Ding, muss man ganz klar sagen. Und der Opener, der ist halt spaßig, aber das ist auch halt kein Match, über das ich jemals wieder nachdenken werde.
Nee, es ist ja auch das erste Match quasi in dieser Reihe und ich glaube, wir werden noch bessere Matches von denen bekommen. Also das ist halt so das Ding. Hast du übrigens gesehen, ganz kurz, dass Bron Breakker, als er dann später auch noch zum Feiern mit in den Ring kommt, ist, dass der ein fett bandagiertes Knie gehabt hat?
Ja, es gab auch so Videos, dass er nach seinem Match sehr gehumpelt sei. Dass er auch so abgestützt wurde.
Wäre natürlich schon fast ironisch, ne? Wenn Seth Rollins eine Verletzung quasi hier worked und
Bad Knee Squad.
Ja. Naja. Ich fand den Main Event auf jeden Fall besser als du. Ich glaube, mir hat der besser gefallen als dir. Das ist auch, ich glaube, das ist auch eine coole Sache, weil wir da andere Wrestling-Philosophien, glaube ich, auch haben und auch andere Vorlieben haben. Also das ist auch normal. Ich glaube auch, dass wir ganz viele Leute haben, die sagen, ich fand es eher langweilig und bla. Kann ich total nachvollziehen. Ich gehe auf eine 4. Ich finde, es war eine Durchschnittsshow. Es war eine Durchschnittsshow, die eigentlich für eine SummerSlam zu klein gewesen ist. Und die, da erwarte ich mal einfach mehr. Da möchte ich gerne auch eine 5 oder eine 6 Bananenwertung haben von einer 8. Da hat mir einiges gefehlt. Die Midcard war schwach. Es war genau das, was ich befürchtet habe. Die Midcard, natürlich hat die nur zeitlich einen kleinen Teil eingenommen, weil wenn man sich das mal überlegt, die drei Matches, über die wir uns jetzt beschweren, hier mit, ich sag mal, Charlotte, also das Tag Team, das Frauen-Tag-Team-Title-Match, Karrion Kross, Sami Zayn und dann eben Tiffy und Jade, das sind zusammen noch nicht mal eine halbe Stunde. Sprich, das ist so kurz wie der Main Event insgesamt.
Das Problem ist aber auch, diese Shows sind halt auch nicht so aufgebaut wie AW-Shows, ne, wo du sagst, du hast Match.
Das stimmt, ja.
Das
ja.
Problem ist, so, diese drei Matches in Summe, sagen wir von Ende Opener bis Anfang Celebrity Match, das sind, ich übertreibe, fast 2 Stunden, ne?
Ja, anderthalb.
Weil du halt so viel dazwischen hast. Und dann für eine halbe Stunde schlechtes Wrestling gucke ich dann 1,5 Stunden Werbung und eine halbe Stunde schlechtes Wrestling.
Und Trailer, vergiss die Trailer nicht.
Ja, und Trailer von irgendwelchen Filmen. Und wusstest du, dass jetzt WWE 2K auch für die Switch 2 kommt?
Ja, habe ich sogar schon.
Ja. Also deswegen, das ist so das Problem dabei.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Deswegen, für mich ist es wirklich eine Durchschnittsshow und eine Durchschnittsshow ist nicht SummerSlam würdig. Und das muss man ganz klar sagen. Das heißt nicht, dass ich jetzt hier sage, das ist der schlechteste SummerSlam aller Zeiten. So, nee, aber es ist halt eine Durchschnittsshow vor 50.000 Leuten. Da muss mehr sein. Natürlich haben wir jetzt den großen Cash-In gehabt und natürlich hatten wir ein solides Opening-Match, aber es ist zu wenig. Und ich hoffe, dass Nacht 2 das wieder rausholt und dass wir dann am Ende sagen wir wieder, ach, hätte man beides mal zusammengeschmissen, dann hätten wir eine gute SummerSlam-Nacht gehabt. So hatten wir eine Mäh-Nacht und eine gute Nacht. Gute Nacht.
Ja, gute Nacht.
Genau. Also deswegen, ich bin auch nicht wirklich glücklich damit. Auch wenn mir der Main Event gut gefallen hat, der Cash und dann immer Nachgang auch. Das hat man top gemacht. Das ist das, worüber man am Ende reden wird. Aber das kann eigentlich nicht alles sein bei einem SummerSlam. So. Genug abgerantet. Nee, so schlimm war es ja nicht. Aber trotzdem, glaube ich, kann man das als Kritik hier durchaus anbringen, dass man sich hier nicht. Man hat sich nicht die Beine ausgerissen. Und vielleicht ist da auch die Kartenzusammenstellung falsch, dass man sagt, wir packen die ganzen Gimmick-Matches, die ganzen Großteil der großen Matches in die zweite Nacht. Hätte man vielleicht auch ein bisschen umverteilen können.
Also ich verstehe auch komplett, wenn dann, also das war bei mir auch schon häufiger so, ne? Deswegen will ich mich davon gar nicht freisprechen. Ich verstehe auch komplett, wenn jemand sagt, ja, davor war jetzt irgendwie so mau, ich sehe den Main-Event, der macht Bock, ey, da ist ein Cash-In, war doch eine geile Show, 6 von 8. So, also gibt's auch alles, ne? Also dieser Bias, den man halt hat, weil das Ende gut war. Natürlich. Ja. Das bleibt nicht aus. Ich glaube, da ist keiner von uns irgendwie frei, dass ihm das nicht schon mal passiert ist. Aber hier habe ich halt wirklich dieses Ding, wo ich sage, ja, Cash und so, ey, ist ganz cool, aber trotzdem, das davor vieles war auch schon Arbeit.
Ja, ich glaube auch, wenn du bei der Veranstaltung selber gewesen bist, gehst du nicht mit schlechter Laune nach Hause.
Nee, du gehst mit dem Cash-In raus, ne?
Eben, du gehst mit dem Titelwechsel raus, du gehst mit einem guten Main-Event raus, du hast Jelly Roll gesehen und hast da einen großen Splash gehabt und so weiter und so fort. Also ich glaube nicht, dass du da traurig nach Hause gehst. Trotzdem, für mich war das für einen SummerSlam zu wenig. Und das spiegelt sich hier auch in der Wertung nieder. So, dann sind wir durch, Kai.
Sind wir durch.
Morgen steht da natürlich die Review zur zweiten SummerSlam-Nacht an. Da muss man sagen, da müssen wir schauen, wann die tatsächlich kommt. Ich habe ein krankes Kind zu Hause und muss schauen, wann ich die Zeit finde, den SummerSlam zu schauen, weil ich Zeit finde zu arbeiten und weil ich dann auch Zeit finde zu podcasten. Deswegen kann der Podcast quasi morgen, von morgen Nachmittag bis morgen Abend irgendwann kann der erscheinen. Ihr werdet sehen, wenn er bei YouTube uns abonniert und auch die Benachrichtigung einschaltet, wenn ihr bei Discord seid, auf unseren Social-Kanälen, sobald das Ding online ist, geben wir euch Bescheid. Aber wir haben derzeit aufgrund der persönlichen Befindlichkeiten, der persönlichen Terminplanung einfach noch keinen festen Aufnahmetermin für morgen. ich bin ehrlich, ich habe mir das auch anders vorgestellt, dass mein Sohn nämlich nicht krank wird und mit Fieber auf der Couch liegt. Und
danke, Mika, für gar nichts.
Ja, genau. Deshalb kann ich kein SummerSlam gucken, oder? Wenn er wirklich sehr viel schläft und so, dann kann ich SummerSlam gucken, während er schläft. Aber ich weiß nicht genau, wie es morgen ist und deswegen muss man schauen. Aber bringen wir auf jeden Fall morgen online, da könnt ihr euch drauf verlassen. Vielleicht ein paar Stündchen später als gewohnt. Habt da ein wenig Nachsicht. Auch wir haben ein bisschen Privatleben. So, Kai, jetzt sind wir aber absolut durch.
Ja.
Genau. Und wenn du unterstützen möchtest, Patreon, Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften und wenn ihr noch ein bisschen was zu trinken braucht, schaut gerne bei den Freunden von Holy vorbei. Einsteigerpakete sind gut, Mix and Match sind gut, Shakes sind sehr gut. Die sind ziemlich sehr, sehr lecker. Gerade, ich mache Vanille besonders gerne. Kleiner Tipp hier. Vielleicht noch ein bisschen Erdbein rein. Gut.
Oh,
wir sind durch. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Supporten und fürs Dabeisein. Und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.